entschuldigen, da wird er etwas dazu sagen. Das ist ein Thema, das uns ja eigentlich tagtäglich ja immer wieder betrifft. Es geht ja nicht nur um Geldschulden, es geht auch um andere Schulden. Und da denke ich, ist spannend. Ich habe so ein bisschen vier Aussagen gefunden. Zwei von Franz von Sales, wo er gesagt hat, der große Jammer mit den Menschen ist, dass sie so genau wissen, was man ihnen schuldet und so wenig Empfindungen haben dafür, was sie anderen schulden. Oder mit Adleraugen sehen wir die Fehler anderer, mit Maulwurfsaugen unsere eigenen. Oder den Benjamin Franklin, Gläubiger haben ein besseres Gedächtnis als Schuldner. Oder etwas, was ich mal gefunden habe, was ich nicht weiß von wem, ich kann dir nicht vergeben, weil du so nachtragend bist. Also wir sind gespannt, was uns der andere heute zu sagen hat. Und ich bete noch zum Anfang. Gott, öffne mir die Augen. Mach weit meinen Blick und meine Interessen, damit ich sehen kann, was ich noch nicht erkenne. Gott, öffne mir die Ohren. Mach mich hellhörig und aufmerksam, damit ich hören kann, was ich noch nicht verstehe. Gott, gib mir ein großzügiges Herz, das sich deinem Wort überlässt und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. Gott, ich weiß, dass ich nur lebe, wenn ich mich von dir rufen und verändern lasse. Amen. Und das wünsche ich mir heute für den Gottesdienst. Thank you.
Predigtext von heute, der kommt von Unser Vater. Es ist die fünfte Bitte. Wir haben schon ein paar Bitten angeschaut. Vielleicht kannst du uns die Folie zeigen. Voilà. Und heute sind wir bei der fünften Bitte, unsere Schuld. Und ich lese hier: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und die Lesung oder das passende Gleichnis ist ein ganz kantiger Text von Jesus aus dem Matthäus 18. Und ich lese hier: Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug, 7-mal? Und Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn, seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun sein Mitknecht das sah, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Der befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mir gebeten hast. Hättest du da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknechten, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihm den Peinigen, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebet, ein jeder seinem Bruder. Sicher habt ihr an diesem heutigen Morgen einander schon in die Augen geschaut und einander guten Morgen gesagt. Oder Hallo, oder schön, dich zu sehen. Wenn du das jetzt noch links und rechts nicht gemacht hast, dann sag doch schnell: Guten Morgen zu diesen Leuten um dich herum. He? Genau. Wunderbar. Das ist schön, das lebt, das ist schön zuzuhören. Das ist ein Zeichen von Gemeinschaft, wenn man einander kann Guten Morgen sagen. Guten Morgen, das ist ja ein Ausdruck, ein Wunsch eigentlich. Guten Morgen, ich wünsche dir einen guten Morgen. Vielleicht ist es manchmal eine Frage: Ist es ein guter Morgen? Ist der Morgen gut für dich? Und genau auf die gleiche Art, wenn die Juden einander begrüßen oder auch die Araber, dann sagen sie Shalom oder Salam Aleikum. Und eigentlich ist das ein Wunsch. Ich wünsche dir Frieden, ich wünsche dir, dass es dir gut geht. Und gleichzeitig schwingt eine Frage mit: Ist Frieden zwischen uns? Ist da nichts dazwischen? Können wir einander in die Augen schauen? Oder ist da etwas zwischen uns, das vielleicht irgendwo in der letzten Woche oder Monaten ist kaputt gegangen? Sind da ein Vertrauensbruch, der passiert ist? Sind da vielleicht Scherben zwischen uns? Und die Frage, die ist, muss man irgendwie wieder neu beantworten: Ist da Frieden zwischen uns? Ich merke es bei mir auch, wenn ich jemanden begrüße, Hallo sage und ich vielleicht den Blickkontakt ein bisschen vermeiden. Kennt ihr das Gefühl? Wenn man jemandem vielleicht nicht die ganze Zeit gerade in die Augen schaut, und dann merke ich manchmal bei mir, oh, ist da etwas zwischen uns? Manchmal kann man es nicht so genau benennen, aber ist da etwas zwischen uns, das ich muss mal anschauen? Manchmal kann man das nicht sofort lösen, aber wenn der Blickkontakt irgendwo so ein bisschen nebendurch geht, das ist für mich so ein bisschen ein Indiz, jetzt muss ich vielleicht mal heranschauen. Ich habe im neuen Jahr in der NZZ die Headline gelesen, vielleicht habt ihr die auch gesehen. Die grosse Frage, ich habe meine Augen nicht getraut, als ich das gesehen habe, wie können wir uns versöhnen? Und sie haben eine ganze Serie gemacht, ganz verschiedene Artikel geschrieben und haben zum Teil ganz kleine Alltagssituationen beschrieben, wie können wir uns in unseren Alltagskonflikten wiederfinden. Sie haben aber auch die ganz grossen und tragischen Situationen genommen, dort wo Leute Verbrechen erlebt haben und wie man mit dem umgehen kann, bis hin zu Kriegsverbrechen und wie sich Nationen wieder finden können. Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, nicht nur sie, sondern noch wir ringen ja mit dieser Frage, wie können wir miteinander einen Weg gehen, wo vielleicht etwas zerbrochen ist gegangen, wo Scherben da sind und wie können wir einen Weg miteinander gehen. Ich möchte gerade mit einem ganz negativen Beispiel anfangen. Und zwar ist das ein Beispiel aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Wir lesen dort vom Lamech. Der Lamech, der sagt zu seinen Frauen, Ada und Silla, höret meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerächt werden, aber Lamech 77-mal. Was hier beschrieben wird, ist in poetischer Form etwas, das wahrscheinlich wie ein Lebensmotto war für den Lamech. Und gleich beschreibt es vielleicht ein Stückchen die Emotion, die wir alle zusammen hier und dort mal kennen. Es ist beschrieben eigentlich mit Rach, was hier beschrieben wurde, ist Rach. Also wenn mir jemandem etwas macht, dann gebe ich doppelt zurück. Der Lamech 77 Mal. Und das Resultat daraus ist eigentlich eine Gewaltspirale. Also es geht tiefer, wenn mir jemand etwas gemacht hat, verletzt, dann zahle ich zurück, vielmal mehr und es kommt wieder zurück und eine Gewaltspirale entsteht. Das ist Rach oder was die Bibel manchmal nennt, Blutrach. Vor manchem Jahr haben wir mal in Südendorf mit den Jungen einen Einsatz gemacht in Südeuropa. Und dort gibt es Dörfer oder Familien, die nach wie vor nach diesem Prinzip leben. Institutionalisiert, also wenn ein Familienmitglied etwas erlebt, irgendein Verbrechen passiert, dann steht die Familie in der Pflicht, das zurückzugeben, respektive viel mehr zurückzuzahlen, dass es in Zukunft ja nicht mehr vorkommt. Das Resultat ist eine Gewaltspirale. Und schon im Alten Testament, im Tora, beim Mose, wird das erkannt und wird ein Gesetz eingeführt, das die Gewaltspirale unterbrechen soll. Es ist das sogenannte Talionsgesetz. Also nicht mehr ein unendliches Zurückgeben, sondern Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ihr kennt vielleicht den Satz. Und mit dem wird die Gewaltspirale durchbrochen. Nur noch das, was zu Schaden gekommen wurde, darf zurückgegeben werden. Und das Resultat ist oftmals so ein Waffenstillstand. Das ist schon sehr viel wert, wenn man manchmal an die globale Situation anschaut. Aber es ist ein Waffenstillstand, der vielleicht so ein bisschen gegen Willen ist. Und Jesus, an einem Punkt, nimmt seine Jünger zu sich und sagt, nicht Rach, nicht Talion, sondern Vergebung. Ein dritter Weg. Das soll bei euch wichtig sein. Und man sieht die Reaktion von Petrus gerade sofort. Er sagt, Herr, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben? Längt er 7-mal? Und man kann sich vorstellen, wie der Petrus eine konkrete Situation und eine konkrete Person vor Augen hat und denkt, längt es siebenmal. Und Jesus sagt, nicht siebenmal, sondern siebenmal 70. Und was ihr hier seht, ist eine direkte Parallele zum Lamech. Die Jünger von Jesus, sie sollen nicht angetrieben sein von der Rache, von Talion, sondern von Vergebung. Das soll im Herz der Jünger von Jesus sein. Und was Jesus eigentlich sagt, ist nicht 7x, 70x, sondern eigentlich gäng wieder. Gäng wieder neu vergeben. Und dann erzählt er ein Gleichnis auf das aber. Ein Gleichnis von einem König. Gott selber ist der König. Und der König, der ruft seine Diener zu sich und schaut, wie viel Schulden haben die. Er rechnet ein Stück weit ab. Und hier geht es nicht um das Abrechnen von einem ganz knauserigen und harten Buchhalter, sondern Gott wird hier als einer beschrieben, der die Beziehung sucht, der fragt, ist etwas zwischen uns, ist eine Schuld zwischen uns, die wir anschauen müssen. Und dann schauen sie die verschiedenen Diener an und da ist plötzlich einer, der hat 100 Millionen Tageslöhne Schulden. Also 100 Millionen Tage arbeiten, das ist das, was er schuldet. Das ist die Frage, wie hätte er überhaupt so einen Haufen Schulden können anhäufen. Der König rechnet ihm vor und sagt, schau mal, wenn du das willst, zurückzahlen willst, dann musst du all dein Hab und Gut verkaufen, Familie verkaufen, du selber musst dich verkaufen. Und die Reaktion von diesem Diener ist überraschend. Er sagt, ich mache es. Ich zahle dir alles zurück bis zum Letzten. Es scheint, das ist die einzige Option, die er sieht. Und der König schaut ihn an und sagt, du kannst das ja gar nicht. Und dann nennt der Text, dass das Herz von dem König zu dem Diener geht. Das ist das bekannte Wort, das Planchnizomai. Der König hat Erbarmen mit dem Diener. Es dreht ihm effektiv den Magen um. So visuell ist das Wort. Es dreht ihm den Magen um und er sagt ihm, ich erlasse dir das. Respektive, ich übernehme die Schulden. Jemand muss ja die für die den Grad stehen. Also, ich übernehme das. Du bist frei von dem, von diesen 100 Millionen Tageslöhnen, die du schuldest. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus, als er ans Kreuz ist gegangen, das Lösegeld gezahlt hat. Also das, was an Schulden zwischen Gott und dem Menschen steht, hat Jesus an diesem Kreuz gezahlt. Und das heisst, dass wenn die Bibel von Schuld redet, dann redet sie gäng von Schuld, die schon ist vergeben worden. Also gäng, wenn die Bibel über Schuld redet, redet sie über Schuld, die schon ist vergeben, die schon ist gezahlt ist worden. Der König im zweiten Schritt sagt er zu seinem Diener, jetzt nachdem das dir alles ist erlassen worden, jetzt gehst du und machst das Gleiche. Gang und mach das Gleiche. Er nennt das implizit, das wird nicht explizit erwähnt, aber implizit ist die Erwartung da, jetzt gehst du und machst das Gleiche. Und der Diener, der plötzlich ein freier Mann ist, geht raus, sieht einen Mitknecht, der ihm 100 Tageslöhne schuldet, also 100 Tage arbeiten, ist gleich noch eine Summe, oder? Und hier sehen wir, dass der Knecht nach wie vor Rache getrieben ist. Er packt den und würgt ihn. Und wir sehen, dass er aber auch nach wie vor Talion getrieben ist. Er sagt, 100 schuldest du mir, 100 musst du mir zahlen. Und er wirft ihn ins Gefängnis. Und der König überkommt das mit und ruft den Knecht zu sich und stellt ihn zur Rede und fragt, hättest du nicht eine Verbindung gesehen zwischen 100 Millionen Tageslöhnen und 100 Tageslöhne. Wie ist das möglich, dass das nichts gemacht hat in dir innen? Und wir lesen im Text sehr hart, dass der König gesagt hat, ja, der ist dir die Schuld auch nicht vergeben und verlangt, dass er seine Schuld zurückzahlt. Es ist ganz wichtig, das Gleichnis dürfen wir nicht überstrapazieren. Es ist nicht so, dass die 100 Millionen Tageslöhne nur dann vergeben werden, wenn die 100 Tageslöhne zurückgezahlt sind. Jesus ist am Kreuz gestorben und ist für das gestorben, was in der Vergangenheit war und für das, was in der Zukunft ist. Er hat das losgelöst, hat uns befreit von der Schuld. Und vielleicht löst das in dir aus eine tiefe Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass Gott die Schuld nicht gegen uns richtet, sondern sie erlässt. Und vielleicht sagst du aber, ich höre das, nehme das wahr, aber es macht nichts in mir, es bewegt nichts, es ist mehr Sachinformation. Und das ist okay, wenn wir das einfach mal hören. Weil gerade so wichtig ist der zweite Schritt. Jesus fordert dich und mich auf und sagt, und jetzt, nachdem du das gehört hast, geh du und vergib denen, die dir sind schuldig geworden. Und fang vielleicht mal mit dem Kleinen an. In den Alltagskonflikten. Und er geht langsam zu den grösseren Sachen. Und wir werden merken, ist es schwierig, unseren Mitmenschen zu vergeben. Die Realität ist, dass es wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten ist, was wir in unserem Leben werden machen. Unserem Umfeld können zu vergeben, denen, die uns sind schuldig geworden. Und manchmal werden wir wahrscheinlich an den Punkt herkommen, wo wir sagen, ich schaffe es nicht. Ich ringe damit, ich schaffe es nicht. Und es ist genau vielleicht in diesem Moment, wo das Wunder kann passieren kann, nämlich, dass wir unsere Schuld und das, was wir probieren zu vergeben, in grossen Zusammenhang bringen mit Gottes Vergebung. Dass wir vielleicht plötzlich entdecken, ich ringe damit, ich kann nicht vergeben, ich wette. Und plötzlich merken wir, aber du, Jesus, hast es geschafft. Du hast das, was ich dir schulde, erträgt. Und plötzlich im Ringen, im Probieren zu loslassen, entdecken wir, wie gross dass die Vergebung von dem himmlischen Vater ist, wie weit das Herz ist, dass die zwei Sachen plötzlich zusammengehören. Und vielleicht entsteht plötzlich eine riesige Dankbarkeit gegenüber dem Gott. Das, was ich nicht konnte, das hat Jesus am Kreuz da für mich. Das ist der Desmond Tutu. Vielleicht kennt ihr ihn. Der Desmond Tutu war Erzbischof in Kapstadt, Südafrika, während der Apartheid. Apartheid ist das rassistische System von Unterdrückung und Diskriminierung. Und wo der Nelson Mandela ist Präsident wurde von Südafrika, da war die Angst gross gewesen, dass die Ungerechtigkeit, die in dem Südafrika passiert ist, zu einem Bürgerkrieg führt. Dass da Rache an die Oberfläche kommt, dass da Leon an die Oberfläche kommt. Und der Nelson Mandela und der Desmond Tutu haben gemerkt, es braucht einen dritten Weg als Nation. Sie müssen einen Weg von der Versöhnung und von der Wahrheit finden. Und so haben sie eine Kommission eingesetzt, die heisst Wahrheit und Versöhnungskommission. In dieser Kommission sind Leute eingeladen worden, die kleine und grosse Verbrechen erlebt haben und haben ihre Geschichte können erzählen, was sie dort erlebt haben. Und die Kommission hat die Anhörungen öffentlich ausgestrahlt für ganz Südafrika, hat können mithören und das sind sie einen Weg von der Vergebung und von der Versöhnung gegangen. Und das war der Weg, der dazu geführt hat, dass es nicht zu einem Bürgerkrieg ist gekommen, in den 90er Jahren in Südafrika. Und der Desmond Tutu hat mit seiner Tochter ein kleines Büchlein geschrieben, wo er gesagt, beschreibt, wie Vergebung ganz praktisch im Alltag kann aussehen kann. Und er hat so 4 Schritte aufgelistet. Die 4 Schritte, die sind nicht chronologisch, also da kommt man manchmal vom einen Schritt zum anderen. Und bei diesen Schritten ist es manchmal so, dass man manchmal Jahre und Jahrzehnte denkt, wie man die kann umsetzen kann. Und dann, Desmond Tutu fährt dann mit dem ersten Schritt und sagt, erzähl mal Geschichte, erzähl mal, was ist wirklich passiert. Bring die Fakten auf den Tisch. Wenn wir da das Bild vom König wieder anschauen, der König hat geschaut, wie viel Schulden die. Also was ist wirklich passiert? Du Geschichte, was passiert ist in unserem Teppich, so du, als ob es nicht passiert wäre, sondern erzähl die Fakten. Da kann man manchmal ein Tagebuch helfen oder eine Person, die ihm zulässt. Ein zweiter Schritt sagt er, du den Schmerz benennen. Was sind für Emotionen mit dieser Geschichte verbunden? Und mit dem bleibt es nicht einfach eine Kopfsache, sondern es geht wirklich auch in die Seele und an das Lebige. Also, das sind manchmal Emotionen, die an die Oberfläche kommen. Tränen, Wut, Aggression, Minderwert. Welche Emotionen bringt das an die Oberfläche? Und er sagt, dass man tut in einem dritten Schritt, vergib's. Lass los. Und ganz wichtig, nicht weil die andere Person das verdient hätte. Die andere Person hat Vergebung nicht verdient. Aber wir brauchen Vergebung. Wir müssen können loslassen. Vergebung heisst hier, dass man nicht so tut, als ob nichts passiert wäre. Miroslav Wolf ist ein kroatischer Theologe, der ganz furchtbare Sachen erlebt hat. Und er sagt, Vergebung heisst, ich anerkenne, dass etwas ist falsch war. Ich anerkenne das und richte das aber nicht gegen die Person. Und er im vierten Schritt sagt er, nur weil eine Beziehung oder etwas ist vergeben worden, heisst das noch nicht, dass das Vertrauen zu dieser Person wieder ist hergestellt worden. Probier aber den Schritt, um das Vertrauen vielleicht langsam wieder herzustellen. Und das bedingt, dass es 2 Seiten braucht, die aufeinander zugehen. Und hier ist der Desmond Tutu auch sehr ehrlich und sagt, manchmal ist das einfach nicht mehr möglich. Dass man vielleicht einander nicht mehr findet und darum sagt er, oder lass die Beziehung los. Das hat, glaube ich, etwas sehr Befreiendes. Es ist ein Loslassen, aber aus einer vergebenden Haltung heraus, wo man aber merkt, man kann das Vertrauen vielleicht nicht mehr wieder aufbauen. Ich habe das in meinem eigenen Leben vielleicht auf eine ganz kleine Art erlebt. Wir sind vor manchem Jahr als Team zusammengekommen und haben ein ganz spannendes Projekt gehabt. Wir haben uns auch gefreut, dass wir an diesem Projekt arbeiten konnten. Es war ein hochkompetentes Team gewesen. Dann kam eine Krise. Eine Krise von aussen. Und ich weiss, eines von unseren Teammitgliedern ist hergestanden und hat gesagt, ich weiss genau, wie wir das handhaben. Hat die Führung übernommen. Das war eigentlich auch die Aufgabe von dieser Person, in dieser Situation zu leiten, in dieser Krise. Und am Anfang waren wir zuversichtlich gewesen, und der Eindruck kam, wir als Team, wir können die Krise meistern. Und eines Tages ist die Person von heute auf morgen aus dem Team ausgestiegen, hat buchstäblich einen Flug gebucht und ist weg. Und ich weiss noch, was das in mir gemacht hat. Plötzlich waren wir in dieser Krise inne gewesen, und das Team war auseinandergerissen worden. Und das sind Emotionen in mir aufgekommen. Wut, behässig sein. Ich hatte das Gefühl, ich bin verraten worden. Das ist ein Verräter. Das waren die Emotionen, die mir aufgekommen sind. Und ich habe während mehreren Monaten so die Schritte müssen, um mit jemandem anderem durchgehen. Mal Geschichte erzählen, was ist denn genau passiert? Und wenn man Geschichte erzählt und dann vielleicht nochmal erzählt, dann bekommt sie vielleicht noch einen anderen Blickwinkel und man sieht es vielleicht noch ein bisschen anders. Die Emotionen, da sind manchmal schon Tränen gekommen. Enttäuschung. Und er lernen loslassen. Manchmal mehrmals pro Tag. Und zwischen kommt es heute manchmal noch hoch. Man muss sagen, ja, ich werde das loslassen. Die Geschichte wieder neu erzählen, die Emotionen neu benennen, das loslassen. Ich habe dann probiert, die Beziehung mit dieser Person herzustellen, probiert Kontakt aufzunehmen. Wir haben uns ein paar Mal austauscht. Ehrlicherweise muss ich sagen, wir haben lange nicht mehr gefunden. Wir haben das Vertrauen nicht mehr herstellen können. Aber ich glaube, es ist nicht mehr aus einer Wut raus oder aus einer Aggression, sondern ich glaube, sie können loslassen und kann sagen, vielleicht kommt es in Zukunft wieder mal, dass wir den Kontakt wieder finden. Wer weiß? Es ist eine Lebensschule, das Lehren vergeben. Ich werde die Predigen so abschließen. Und zwar, wir wissen alle zusammen aus eigenem Erleben, was es bedeutet, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn Vertrauen kaputt geht. Ich habe das Bild von Tauern, die zerschlagen sind. Wenn Beziehungen kaputt gehen, dann stehen Scherben und dann haben wir Scherben in den Händen. Und was passiert ist, dass wir dann auch ein Stück in der Gefahr werden für unser Umfeld. Wenn wir Scherben in den Händen haben, dann können wir die Leute um uns herum verletzen. Haben wir das Potenzial, dass wir die Leute um uns herum verletzen. Und das ist dort, wo Jesus uns auffordert, sagt, lass das los. Und das ist, wenn wir die Scherben loslassen, dass wir vielleicht mit offenen Händen wieder vor dem Gott stehen und sagen, und deine Vergebung kann ich, will ich empfangen. Und auf der Gegenseite heisst es genau, wenn wir Gottes Vergebung empfangen, dass wir vielleicht wie auch neu lernen, wieder loszulassen von diesen Scherben, die in unserem Leben sind. Und darum habe ich hinter einer Schale her, dort sind Scherben drin. Wir sind gestern mit unseren Mädchen die Tauer kaufen und haben die verschlagen. Und die sind dort hinten. Manchmal hilft es einem, wenn man etwas Symbolisches machen kann. Und wenn du denkst, ich habe da etwas im Leben, das ich möchte loslassen möchte, während der Lobpreiszeit oder während der nächsten Woche, nimm so eine Scherbe und bring sie da vorne. Als Kreuz, da hat es auch wieder eine Schale, wo du sie reinlegen kannst. Manchmal hilft es ihm, etwas ganz bewusst loszulassen und wieder neu lernen, Vergebung empfangen. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Wir beten dann zusammen zu unserem Vater miteinander beten und vielleicht kann die Band schon vorkommen. Danke, himmlischer Vater, dass du ein weites Herz hast. Danke dir, dass du uns 100 Millionen Tageslöhne, noch viel mehr, auch das, was wir nicht sehen, was wir nicht verstehen, dass du uns das schenkst, erlässt. Jesus, du hast bezahlt am Kreuz für das, was wir wissen und für das, was wir nicht wissen. Und Jesus, du weißt aber auch um die zerbrochenen Beziehungen, um die Scherben in unserem Leben, kleine und grosse. Das, was weh tut, das, was tief geht. Jesus, du weisst es. Und es ist manchmal schwierig, Vater, das Zerbrochene in deiner Hände zu legen. Du siehst die Emotionen, die aufkommen. Du siehst die Wut, die Ungerechtigkeit, die wir manchmal im eigenen Leben spüren. Du siehst auch, dass ich es manchmal einfach nicht schaffe, loszulassen. Und wie das manchmal bitter wird. Danke dir, Jesus, bist du nicht so wie wir. hast du können uns vergeben. Und wir bitten dich, dass du uns jeden Tag irgendwie wieder neu auf dem Weg von der Vergebung führst. Danke, dass du es gut meinst, himmlischer Vater. Wir beten miteinander zu unserem Vater beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Worship His own. Botschaft vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Ist Geheimnis vom Glauben, von Hoffnung und Liebe vereint. Durchs Leben, durchs Kreuz und der Auferstehung von dir. Durchs Leben.